Als Christen dürfen wir nicht wütend sein. Kriege ich mal so einiges mit hier, wenn man die Runde hört, was da an Wut auch da ist bei euch. Eine Gemeinschaft von Wutbürgern. Spaß beiseite, natürlich ist man als Christ wütend. Wut ist auch eine wichtige Sache, die uns Gott ins Herz geschenkt hat, dass wir uns empören können, dass unser Herz aufbegehren kann, dass wir uns ärgern können. Ganz wichtige Dinge, die wir brauchen. Sonst würde unser Herz ja irgendwann platzen. Oder wir hatten es gerade so im Gespräch. Ich kenne es von mir ganz gut, dass ich Wut auch gern nach unten drücke. Und die dann ganz komisch, Wut ist sowieso Luft, die kann man ganz schön zusammenpressen. Und da geht so in den Körper geht ganz schön viel Wut rein. Und wenn man das richtig runterdrückt, dann ist da oft ganz schön viel Wut, die aber nicht raus kann. Das ist ganz schön gefährlich. Da ist dann so eine Leere in mir. Ja, eigentlich ist es Wut. Oder da ist so ein Gefühl der Traurigkeit. Aber eigentlich ist es gestauchte Wut, komprimiert, schön im Herzen drin, die nicht raus kann. Ja, Jesus ist auch wütend. Was macht denn hier so Lärm? Ist da eine Maus drin? Naja. Das ist lustig. Jesus ist ja lammfromm. Er kennt ja auch keine Wut. Ich liebe diesen Text von der Tempelreinigung. Jesus räumt den Tempel mal so richtig auf. Und da merkt man auch, dass Jesus Emotionen hat. Da kommt Wut bei ihm hoch und da passiert was. Und diesen Text möchte ich gerne mit euch angucken, indem es da um diesen Tempel in Jerusalem geht. Ich lese mal vor. In Kapitel 2 im Johannesevangelium ab Vers 13. Und das Passafest der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Jesus geht zum Passafest nach Jerusalem, zum Tempel. Das Passafest ist eine der 3 großen jüdischen Wallfahrtsfeste, wo die Juden normalerweise Richtung Jerusalem pilgern, und um im Tempel zu sein und Gott zu begegnen. Und das wollte auch Jesus machen an diesem Passafest. Der Tempel in Jerusalem, das ist eine sehr wahrheitsungetreue Abbildung, aber der Tempel in Jerusalem, das war schon ein gigantisches Ding, ein gigantisches Bauwerk. Der Tempel in Jerusalem, und das müssen wir jetzt wissen, weil das gar nicht so leicht zu verstehen ist, weil wir es überhaupt nicht kennen, ist das Zentrum der jüdischen Kultur und das Zentrum eines jeden Herzen von einem echten Juden. Und so wie die Erde um die Sonne kreist, so kreist jedes jüdische Herz zur damaligen Zeit um den Tempel Gottes, da wo Gott wohnt. Das hat ganz logische Gründe. Zum einen ist der Tempel der Ort der Begegnung mit Gott. Der Tempel ist der Ort der Anbetung. Da kannst du Gott finden. Da kannst du ihm Ehre erweisen. Gott wohnt in diesem Tempel. Hat er versprochen, dass er da wohnt, dass er da ist, zu finden ist. Wenn du Gott suchen willst, musst du da hingehen. Zum anderen ist der Tempel aber auch noch viel mehr. Er ist das Zentrum der ganzen Kultur. Da oben am Tempelberg in Jerusalem, das ist eine Universität. Da wird Wissenschaft getrieben, da wird Theologie gemacht. Und die wichtigsten theologischen Erkenntnisse, die kommen immer von da oben vom Tempel, von den Priestern, von den Schriftgelehrten, die da oben sich treffen und die beratschlagen und reden. Der Tempel in Jerusalem ist aber noch viel, viel mehr. Er ist der Ort, wo ich Opfer bringen kann an Gott, wo ich rein werden kann von meiner Schuld. Es ist der Ort, wo man sich trifft. Im Tempel in Jerusalem, da triffst du jeden mal. Das sind sie alle. Viele fast täglich gehen zum Tempel. Es ist der große Versammlungsort. Wenn irgendwas ist, dann trifft man sich am Tempel. Der Tempel ist ein eigener Staat, das ist ein Riesending mit vielen Priestern, die da irgendwie Verantwortung tragen. Und da oben trifft sich auch der Hohe Rat, das wichtigste jüdische politische Gremium, auch ein Ort der Rechtsprechung. Also wenn es um jüdische Belange geht, dann entscheidet das der Hohe Rat da oben. Die haben die Autorität, die haben die Macht. Der Tempel ist der Ort, sondern so eine Art Wohlfahrtsinstitut, die dafür sorgen, dass auch die Armen und die Witwen und Waisen genügend kriegen. Zumindest in der Theorie ist es so gedacht. Der Tempel ist das Zentrum, das Herzstück allen jüdischen Lebens. Wir kennen das nicht. Wir haben sowas nicht bei uns. Wir sind weit davon entfernt, dass irgendwas so zentral oder sich auf eine Sache zentriert. Wir haben Gewaltenteilung, Kirche und Staat sind schon mal getrennt. Hier war das alles so ein bisschen ineinander. Das Herz des Juden war hier am Tempel. Und da kommt Jesus jetzt hin, an diesen Tempel, um Gott zu begegnen. Der Tempel ist nämlich vor allem der Ort, an dem der Himmel offen ist. Es ist der Ort, wo du mit Gott Kontakt aufnehmen kannst, wo du Gott finden kannst, wo du ihn sogar spüren kannst. Wenn wir manche Psalmen lesen, wo es um diesen Tempel geht, dann sind es Menschen, die erleben Gott dort. Und wir alle brauchen diese Orte, diese Tempel in unserem Leben. Ein Ort, ein Platz, wo ich Gott begegnen kann, wo der Himmel offen ist. Ohne das könnten wir unseren Glauben nicht leben, unser Christsein nicht leben. Damals war das der Tempel. Und zu diesem Tempel ist Jesus hinmarschiert, um Gott zu begegnen. Und dann lesen wir, dass Jesus die Wut packt, dass Jesus ärgerlich wird, richtig sauer, dass es so ein bisschen mit ihm durchgeht. Jetzt sieht er da im Vorhof, du kannst übrigens mal weiterklicken hier, ich habe ein schönes Bild, genau, ja. Also das ist so ein Bild vom herodianischen Tempel, so nachgebildet. Der Tempel steht schon lange nicht mehr, seit 70 nach Christus ist er schon zerstört. Aber das war schon ein gewaltiges Ding, so ein Tempel. Und Jesus steigt also da hoch und kommt in den Vorhof und sieht dann die Verkäufer, die dann irgendwie Ochsen und Schafe verkaufen. Klammer auf, natürlich für die Reichen. Wenn du jetzt ein Opfertier bringen willst und hast kein Geld, dann kannst du keinen Ochsen leisten. Ochsen sind ja Riesengeräte, gell? Oder auch ein Schaf, das ist ja teuer. Also das war eher für die Reichen gedacht. Da ging es richtig um viel Kohle auch. Wenn du nicht so viel Geld hattest, dann waren da so Taubenverkäufer, die hatten so Käfige und da ihre Täubchen drin. Da musstest du aber auch, wenn du ein Armer warst, damals deine Münzen da zusammenkratzen, dass du dir das leisten kannst. Aber gut, einmal im Jahr zum Passafest oder vielleicht zu den großen Wallfahrtsfesten. Auf jeden Fall, da war ein Riesentreiben, das war ein richtiger Bazar, da ging's richtig ab. Und dann waren da die Wechsler, die Geld gewechselt haben, weil am Tempel, du durftest ja nicht einfach mit Geld bezahlen, mit einer Münze, wo das Bild drauf ist, am Ende noch vom römischen Kaiser, vom Cäsar. Das ist Gotteslästerung. Der wurde ja auch als Gott verehrt. Oder das Bild von irgendeinem anderen oder von einem Tier oder irgendwas. Das geht überhaupt nicht. Also musstest du das Geld wechseln in die Tempelwährung. Und damit konntest du dann am Tempel dein Zeug kaufen. Also war ein riesiges Fest, unheimlich viele Leute beieinander, die sind alle so zugeströmt zu diesem großen Festival. Und dann kommt Jesus da rein und ist alles rappelvoll. Alles voll mit Tieren und mit Menschen und laut. So Tiere sind ja auch irgendwie, müssen ja auch mal ihr Geschäft verrichten. Also kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was da abgegangen ist. Und Jesus sieht es und ihn packt die Wut. Es ärgert ihn. Jetzt können wir Jesus sagen, Jesus, wie oft gehst du jetzt schon nach Jerusalem zum Passafest? Wie oft bist du schon in den Vorhof reingelaufen und hast das mit angesehen? Und jetzt auf einmal regt es dich auf. Jetzt auf einmal stört es dich. Jetzt auf einmal machst du einen riesen Aufstand. Das ist doch immer so. Jedes Jahr. Schon immer. Also Jesus. Ich meine, die Juden damals, auch die Priester und die Sadduzäer da am Tempel, die wussten schon genau, dass das nicht ganz so in Ordnung ist. Dass es ein wenig schwierig ist, da mit Tieren und mit Verkaufen, Händler da im Vorhof des Tempels. Aber erstens ist es der Vorhof, da darf sowieso jeder rein. Da auch die Heiden und Frauen, und also da durfte jeder rein. Warum soll man denn da so ein Verkaufsding draus machen? Außerdem ist es doch so schön praktisch. Da muss nicht jeder seine Opfertiere selber da anschleppen. Ist ja auch ein Riesending. Ja, du kommst von Galiläa und musst dann immer so dein Tier da unterm Arm, da die zig Kilometer nach Jerusalem den Berg hochtragen. Das ist ja anstrengend. Ist doch praktisch. Du kommst da hin und die Opfertiere, die kannst du gleich direkt vor Ort kaufen. Ist doch super. Und dann war es noch praktisch, weil die Priester natürlich, übrigens die Priester haben natürlich da auch mit verdient. Die waren so im Hintergrund. Im Vordergrund waren die Händler, die haben den Verkauf und alles da gemacht. Das waren manchmal auch Ausländer, weil man wusste schon, ganz sauber ist die Geschichte nicht, die man da macht. Das wusste man schon. Aber die im Hintergrund waren die Priester. Die haben da schon sauber mitkassiert. Die haben da Geld verlangt. Wenn jemand im Tempelhof da was verkaufen will, dann muss er auch Abgaben leisten. Und die Priester, die haben die Tiere kontrolliert, die haben die angeschaut, ob die ja wirklich fehlerfrei sind. Ein Opfertier muss makellos sein. Und wenn man was finden will, dann findet man immer was, was nicht passt. Also das war schon eine spannende Geschichte. Und nicht ganz sauber, nicht ganz sauber, das wusste jeder. Es wusste jeder, dass in Sacharja 14 steht, wenn Gott mal kommt und dann der Tag des Herrn kommt und auch Gericht hält, dann wird's keine Händler mehr geben am Tempel. Das ist nix gut, Händler am Tempel. Aber es war halt so schön praktisch. Es war doch gut. Es war so eine Grauzone, könnte man sagen. Grauzone geht grad noch. Die Obersten am Tempel, die hatten ein sehr, sehr striktes Verständnis von Ordnung und Reinheit, kultische Reinheit. Die haben das schon gut durchdacht, was da gerade noch so geht und was dann schon gar nicht mehr geht. Also Jesus packt die Wut. In ihm steigt Wut auf. Der ärgert sich. Der wird stinkig. Und seine Wut, die wandert nach außen. Weil er merkt, was hier passiert, ist nicht richtig. Und dann lesen wir, dass Jesus, das finde ich ganz interessant, er macht sich eine Geißel, eine Peitsche. Das heißt, Jesus, der schäumt jetzt nicht über. Das ist jetzt keine Überreaktion. Jesus ist kein Choleriker, der jetzt völlig durchdreht. Können wir auch denken, wenn man den Text das erste Mal liest. Jetzt dreht er einfach mal durch. Es geht mit ihm, die Pferde gehen durch mit ihm. Nein, er setzt sich jetzt was mal hin und knüpft aus Stricken eine Peitsche. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, eine Peitsche zu knüpfen. Ich habe es noch nie gemacht. 10 Minuten mindestens. Vielleicht auch eine Viertelstunde, vielleicht saß er auch eine Stunde da. Aber er musste diese Peitsche erstmal knüpfen. Was Jesus macht, ist wohl überlegt. Das ist jetzt keine Übersprungreaktion, jetzt zack, zack, sondern nein. Er ist jetzt erstmal Peitschenknüpfer. Und dann legt er los. Er treibt die Tiere mit der Peitsche nach draußen. Es ist ein Riesenwirbel, der war vorher schon, jetzt noch mehr. Die Tiere setzen sich in Bewegung, die Händler gleich mit. Und wenn ihr jetzt hier mal seht, manche Forscher vermuten, dass es dieses Tor war, wo Jesus die Tiere rausgetrieben hat. Jetzt sind da auch noch Treppenstufen. Gibt's ganz schön zu, wenn da Tiere, stellen wir mal vor, ihr lauft da die Treppen hoch und euch kommt dann mal so ein Rind entgegen. Dann wird's mir auch anders werden. Und Jesus ruft den Taubenverkäufern zu, nehmt das weg. Also er hätte ja auch die Käfige umwerfen können oder die nehmen können und irgendwie wegwerfen. Jesus will hier nichts kaputt machen. Jesus will nicht die Tauben irgendwie verschrecken, sondern er möchte gerne hier mal zeigen, um was es geht. Er sagt zu den Taubenverkäufern, bitte nehmt eure Sachen weg. Weg damit, weg. Denn, und jetzt sagt Jesus, dieses Haus soll kein Kaufhaus sein. Warum macht ihr das Haus meines Vaters, das ich über alles liebe, zu einem Kaufhaus? Und da merkt man jetzt, dass Jesus mit ganzem Herzen dabei ist. Seine Jünger sagen, erinnern sich an den Bibelvers aus Psalm 69, wo es heißt, der Eifer um mein Haus hat mich gefressen. Steht in Psalm 69. Die Jünger münzen das ein bisschen um und sagen, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Und bei Johannes ist es immer so, dass er schon vorblickt zu dem, was passieren wird. Und dass Jesus das Haus seines Vaters über alles liebt. Das jüdische Volk, das Herz des jüdischen Volkes über alles liebt. Das wird ihn irgendwann mal auffressen. Das wird ihn irgendwann mal umbringen. Fakt ist, Jesus ist riesig angefressen und macht hier einen Riesenwirbel und schmeißt auch die Tische um der Wechsler und das Geld kullert auf dem Boden. Und ich kann mir vorstellen, wie die dann auf dem Boden knien und dahinterher robben und ihr Geld wieder zusammenraffen. Also es war ein Riesenaufwand, ein Riesenwirbel, den Jesus da veranstaltet. Und warum macht Jesus das? Was ist es denn, was ihn so anfrisst, was ihn so ärgert? Kaufhaus. Das ist ein Basar geworden. Jesus ärgert es so, weil er merkt, das Herz des jüdischen Volkes, dieser Tempel, die Begegnung mit Gott, die Anbetung, wird einfach erstickt. Das hat gar keinen Raum mehr. Dessen, was es eigentlich geht am Tempel, dass man Gott nahe ist, dass man ihn sucht, dass man mit dem Herzen ihn anbetet, das kann überhaupt gar nicht mehr passieren. Bei all dem Treiben und bei all dem, ach, ich muss noch ein Opfertier kaufen, da geht's so wie am Flughafen. Wie willst denn du da mit dem Herzen vor Gott kommen? Die Reichen bringen da ihre Riesentiere und die Armen bringen da ihre kleinen Tiere. Alles irgendwie verrückt. Und die Priester, die dann Kontrolle machen, welches Tier geht, welches nicht, so ein Check-in-mäßig, wie am Flughafen. Und dann werden die Tiere geschächtet, jetzt wird es auch noch zum Riesenschlachthof. Es ist unglaublich. Und Jesus leidet, weil das Herz keine Luft mehr kriegt. Jesus ärgert sich immer, wenn das Herz der Anbetung irgendwie nicht mehr atmen kann, nicht mehr schlagen kann. Wenn da was kaputt gegangen ist. Und es gast Jesus megamäßig an. Todesherz. Anbetung, tot. Alles tot, tot, tot. In einem riesigen Tempelbetrieb einfach begraben. Und das Eigentliche geht unter. Vielleicht hat Jesus auch geärgert, weil er gemerkt hat, wie schwer es ist, selbst zum Passafest zu kommen, mit einem Herz der Anbetung und dann in dem Treiben überhaupt vor Gott zu kommen. Das stinkt Jesus. Jesus ärgert es immer, wenn er Systeme sieht und Strukturen, ob das Gemeinde ist oder sonst wo, wo Anbetung nicht mehr möglich ist, weil es überschüttet ist von allem möglichen Blödsinn, der gar nicht wichtig ist, der überhaupt nicht entscheidend ist. Die Leute haben es doch alle gut gemeint. Naja, nicht alle. Manche einige Priester, das waren schon Schlitzeohren. Da gab es schon viel Korruption. Aber der jüdische Bürger mit einem Herz der Anbetung, der hat es doch gut gemeint. Aber selbst der konnte nicht mehr richtig vor Gott kommen im Tempel. Tod, Tod, Tod. Das ist das, was Jesus so schrecklich ärgert. Eines ist interessant in dem Text. Eigentlich, am Tempel gab es schon auch eine Tempelpolizei. Da gab es Leute, die haben für Zucht und Ordnung gesorgt. Gerade bei so einem Fest waren natürlich die Sicherheitskräfte waren verstärkt. Die Angst vor Terror war damals ja auch schon irgendwo da. Und was mich wundert ist, keine Tempelpolizei taucht auf. Obwohl Jesus alles durcheinander bringt, alles durcheinander wirbelt, ist nicht die Polizei da und sagt, stopp, das ist eine Ordnungswidrigkeit, das wird jetzt strafrechtlich verfolgt. Ist keiner da. Es passiert nicht. Sie lassen Jesus gewähren. Ist schon komisch irgendwie. Ist ja irgendwie doch auch eine Gewaltaktion, die Jesus da macht. Ich glaube, dass diese Gewaltaktion bei den Leuten damals, auch bei den Priestern, bei der Oberschicht, sehr wohl gesessen hat. Und dass die wussten, um was es geht. Und dass die auch wussten, die Kritik von Jesus ist absolut berechtigt. Ja, das ist ein wenig ausgeufert über die letzten Jahre. Ja, so schwierige Geschichte. Grauzone. Ja, es ist, findet Gott bestimmt auch nicht so gut. Ja, da gibt's schon ein paar Stellen in der Tora und auch später in Prophetenbüchern, die das kritisieren. Ja, keiner traut sich, Jesus zu sagen, stopp, hör auf, wir sperren dich jetzt ein und bringen dich wieder zur Vernunft. Jesus macht das auf eine Art und Weise, dass die Leute sagen, ja, irgendwie hat er schon recht. Lassen wir ihn mal. Vielleicht waren manche auch so platt von dem, was Jesus macht und so persönlich getroffen, dass sie gedacht haben, dass sie vielleicht gar keine Chance haben, mehr darauf zu reagieren. Und im Anschluss kommt es zu einem Gespräch. Das Gespräch sieht folgendermaßen aus. Die führenden Juden und auch andere, die kommen zu Jesus. Und jetzt sagt auch keiner zu Jesus, Jesus, das darf man nicht. Warum machst du das? Stopp, hör auf. Die Leute machen das geschickter. Sie bremsen Jesus auf eine andere Art und Weise aus. Die Frage ist hier nicht, darf man das? Sondern es ist jetzt ein psychologischer Trick. Sie gehen auf ihn los und sagen, ja, darfst du das überhaupt? Also die Frage ist gar nicht, darf man sowas tun? Weil jeder weiß, naja, irgendwie hat er sowas von recht. Aber darfst du das überhaupt machen? Jetzt reden wir mal über dich. Was bist denn du für einer eigentlich? Wo kommst denn du her? Wem köschen du? Was bist denn du für einer? Wo hast denn du studiert? Wer gibt dir die Vollmacht und die Autorität, sowas hier zu treiben? Jesus, gib uns mal ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen deiner Vollmacht. Tu mal ein schönes Wunder. Und dann nehmen wir unsere heilige Schrift und prüfen mal. Dann blättern wir und prüfen, ob das, was du tust, mit dem zusammenpasst, ob du auch Autorität hast. Und wenn wir es dann ordentlich geprüft haben, dann können wir noch mal vielleicht über die Sache an sich reden. Also einfach Ablenkung. Ablenkung hoch 3. Das ist ein guter Trick, kann man immer machen, wenn man weiß, der andere hat ja irgendwie recht, dass man irgendwie umdreht und ja, und wie ist mit dir eigentlich? Was ist bei dir los? Und jetzt sagt Jesus, und er geht jetzt gar nicht so drauf ein, Jesus sagt, ist jetzt typisch für den Evangelisten Johannes. Johannes macht das, hat manchmal so Sätze, die Jesus gesagt hat, die irgendwie kryptisch sind, unverständlich sind, die man erst aus der Perspektive verstehen kann, wo die Texte geschrieben worden sind. Nämlich aus der Perspektive der urchristlichen Gemeinde. Und Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Der Tempel in Jerusalem ist eines der mächtigsten Bauwerke, die die Welt damals gesehen hat. Also der Herodes, der hat sich nicht lumpen lassen mit dem, was er gebaut hat. Der war wirklich ein Baulöwe. Der Tempel war gigantisch. 20 vor Christus hat er angefangen, den Tempel gab es ja vorher schon, aber er hat angefangen, ihn zu erweitern. Der hat jetzt an den Seiten Erde aufgeschüttet, damals, gell, ohne Bagger oder so, alles mit Schubkarre oder wie auch immer die das damals gemacht haben. Also da wurden Wälle aufgeschüttet, damit der Tempelberg vergrößert worden konnte und dieser Tempelbezirk nochmal, das war am Ende ein riesiges Areal, ein riesiges Ding und prächtig gebaut. Von der Schönheit und von der Pracht. Also wer damals in Jerusalem war, der hat gestaunt. Herodes konnte mithalten mit den anderen großen Völkern seiner Zeit. Er war gigantisch. Da kann man sich vorstellen, dass die Leute ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt haben, wenn Jesus so sagt, brecht mal diesen Tempel ab, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und sie sagen, dieser Tempel ist 46 Jahre ist er jetzt schon im Bau. 46 Jahre, das ist eine riesig lange Zeit. Wir wissen heute, oder man geht zumindest davon aus, dass 70 nach Christus, da ist dieser Tempel zerstört worden, dass der Tempel bis dahin noch nicht ganz fertiggestellt war. Die haben bis dahin noch gebaut. Jetzt kommt Jesus und macht da so eine flapsige Bemerkung und sagt, ja, in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Ihr brecht ihn ab und dann richte ich ihn wieder auf. Ist auch interessant, dass Jesus sagt, ihr brecht ihn ab. Jesus weiß, dass es letztendlich diese Elite am Tempel ist, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Tempel keine Zukunft hat. Dass sie ihr eigenes Ding kaputt machen. In 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten, sagt Jesus. 3 Tage ist nicht viel. Im aramäischen, hebräischen Denken sind 3 Tage, da heißt es so viel wie übermorgen. Also heute ist der erste Tag, morgen ist der zweite und übermorgen. Übermorgen habe ich den wieder aufgebaut. Übermorgen, das heißt jetzt gleich, sofort, ich fange jetzt an, bin ich sofort fertig. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Kein Wunder, dass die gedacht haben, hä? Was will er jetzt? Was redet er für einen Quatsch? Und dann steht hier, Jesus redet von sich. Jesus redet gar nicht von diesem Tempel, der da über 46 Jahre schon gebaut wird. Gigantisch großes Riesending. Sondern Jesus redet von sich. Von seinem Leib. Von seinem Körper. Gut, so. Drei Tage, also übermorgen. Und dieser Textteil ist jetzt etwas verrückt in der Geschichte. Schwer nachzuvollziehen. Aber darin liegt genau das Geheimnis. Darin liegt genau das Besondere. Was Jesus hier sagt ist, ich bin der neue Tempel. Das hier war gestern. Diesem Tempel stehe ich in nichts nach. Wenn du Gott begegnen willst, dann komm zu mir. Wenn du frei werden willst von Schuld, dann komm zu mir. Wenn du ein Herz der Anbetung hast und zu Gott kommen willst und ihn loben willst, dann komm bitte zu mir. Ich bin der neue Tempel, der dem hier nicht bloß in nichts nachsteht, sondern der noch viel, viel besser ist. Viel, viel größer. Viel, viel genialer. Das ist ein Tempel, der in 3 Tagen gebaut wird. Aber der hat eine Qualität, eine himmlische Qualität. Die ist von Gott, ist der geschaffen. Gott spricht und dann passiert innerhalb kürzester Zeit. 3 Tage, das ist auch in der Bibel immer wieder eine Zahl, wo es umgeht, Gott macht das hier mit dem Fingerschnipsen. Das ist für Gott alles gar kein Problem. Übermorgen. Das ist ein Tempel, der ist von Menschen gebaut worden. Und der ist auch, wird ausgefüllt von Menschen. Leider nicht ganz so, wie Gott sich das gewünscht hätte. Aber dieser Tempel, der ist genauso, wie er sein soll. In diesem Tempel ist alles perfekt. Ist alles gut. Es ist hochinteressant, dass schon in der frühjüdischen Zeit, noch vor Jesus, hat eine Entwicklung angefangen im jüdischen Volk. Dass man nämlich gemerkt hat, das reicht nicht, dass wir in Jerusalem so einen Tempel haben und ab und zu mal hinpilgern, sondern wir brauchen noch mehr. Wir brauchen es, gemeinsam im Wort Gottes zu lesen, uns gemeinsam auszutauschen. Wir brauchen das, in der Tora zu lesen. Wir brauchen das, uns gegenseitig zu ermutigen. Und so sind im ganzen Land Tora-Gruppen entstanden. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Da gab es zum einen die Pharisäer, das war so eine fromme Gruppierung, denen war das wichtig, wir setzen uns zusammen, wir reden darüber, wir wollen uns auskennen in der Schrift. Das waren alles normale Leute, Handwerker und Bauern, aber Leute, die gesagt haben, wir wollen mehr im Leben, so wie wir. Ja, das waren so waren die Pharisäer. Und die haben so Tora-Gruppen gebildet, aber auch in anderen Gesellschaften, und es hat sich ganz verschieden entwickelt. Es gab Synagogen. Die sind da auch erst entstanden. Die gibt's nicht schon immer. Und man gesagt hat, wir wollen uns treffen und uns austauschen. Wir wollen Gottes Wort hören. Wir wollen aus der Tora hören. Wir wollen nicht, wenn wir Gott treffen wollen, nur zum Tempel gehen, sondern da muss Gott auch irgendwie anders zu finden sein. Und wir wollen das Leben. Wir wollen ein Herz der Anbetung auch im Alltag leben. Und in diese Zeit kommt jetzt Jesus rein. Und der ist auch so ein Rabbiner, der eine Tora-Gruppe bildet, der Leute um sich schart, der Leute einlädt, in seine Tora-Gruppe zu kommen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dieser Tora-Gruppe und den vielen, vielen anderen, die sich hier außenrum entwickelt haben. Jesus sagt, in meiner Tora-Gruppe, wenn du da bist, dann stehst du im Tempel. Dann bist du bei Gott. Dann bist du an dem Ort, an dem der Himmel offen steht. Dann bist du an dem Ort der Anbetung. Komm, Jesus lädt uns ein, in seine Tora-Gruppe zu kommen, Teil dessen zu werden, das zu erleben, was es heißt, mit dem Tempel zusammenzuleben. Und ein Tempel, der mit dem man sogar reden kann, den wir erleben können, der überall zu finden ist, egal wo wir sind. So ein Tempel ist es. Die Juden, wenn sie hier in den Tempel gegangen sind, dann mit ganz viel Ehrfurcht, weil sie wollten anbeten, sie wollten Gott finden. Jesus lädt uns ein in seine Tora-Gruppe. Und ich möchte euch auch einladen, in seinem Namen, mit Ehrfurcht, daran teilzunehmen, dabei zu sein. Wir haben jetzt Urlaubszeit. Urlaubszeit ist, wenn alles gut geht, eine Zeit, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, das zu machen, was uns Freude macht, was zum Herz gut tut. Und vielleicht ist eine Möglichkeit, die Tora-Gruppe Jesu, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, öfters zu besuchen. Dass wir in den Ferien, in der Urlaubszeit nicht vergessen, dass da ein Tempel ist, wo wir Gott finden können. Vielleicht einfach mal wieder in der Bibel ein biblisches Buch durchlesen. Oder ganz intensiv sich mit einem Kapitel beschäftigen. Oder mal mit einem Thema, wo ihr sagt, das interessiert mich schon so lange, da möchte ich gerne mal in der Bibel ein bisschen forschen und verstehen. Vielleicht aber auch ein Buch zu lesen, das ihr schon länger rumliegen habt und sagt, das möchte ich gerne mal lesen, weil ich glaube, das inspiriert mich, das bringt mich weiter, das macht mein Herz wieder lebendig. Vielleicht aber auch Zeiten des Gebets am Strand oder in der fränkischen Toskana ganz bewusst mit einzuplanen. Jesus lädt uns ein in diese Tora-Gruppe. Und Jesus ist der, der auch möchte, dass unser Herz ein lebendiges Herz ist. Dass Jesus auch bei uns reinkommt und mal reinigt, ist auch einiges zu reinigen. Mal wieder hier vielleicht manche Schuld ausräumen, manche üble Gewohnheiten, manches, was mich hindert, zu ihm zu kommen, lebendig zu sein. Sind nicht auch wir ein Tempel Gottes? Sagt doch Paulus. Sicher sind wir nicht so ein Tempel Gottes, wie Jesus ein Tempel Gottes ist, wäre anmaßen. Auch nicht so, wie der Tempel hier in Jerusalem damals ein Tempel Gottes war. Aber wenn wir ein Teil sind an Jesu Leib, wenn wir ein Teil sind, wenn wir ein Baustein sind in seinem Tempel, sind wir dann nicht auch Tempel? Herzliche Einladung in Jesu Tempel-Tora-Gruppe, ihn zu begegnen, in Ehrfurcht, in Liebe. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht, geweckt. Wenn ich ein Jude bin, der diesen Tempel kennt und dann Jesus kennenlernt, dann weiß ich den Unterschied. Dann kenne ich den Unterschied. Dann weiß ich, dass bei diesem Jesus, in diesem Tempel, wirklich jeder gleich ist. Egal ob Frau, Mann, ob Grieche, ob sonst irgendein, ob Türke, ist es ganz gleich. Egal ob arm oder reich, das zählt dann nimmer. Ob ich einen Ochsen hinter mir herziehe oder ein Täubchen oder vielleicht nur eine Hand mit Getreide, das ist egal. Wichtig ist, dass wir ein Herz haben der Anbetung. Das ist Jesus wichtig. Und an der Stelle weckt es auch seine Wut. Wenn Jesus wütend wird, ist es immer Ausdruck seiner Liebe zu uns. Es gibt manche Christen, die denken, man könnte es voneinander trennen. Da wäre der zornige Gott und der liebevolle Gott und man müsste von beidem reden. Lass uns doch von dem Gott reden, der ein liebendes Herz hat. Und wer wirklich liebt, der ist auch wütend. Zum Beispiel dann, wenn ein Herz erstickt wird, wenn ein Herz getötet wird, dann leidet Jesus. Amen.